That's foolish, Willie.
Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Nora. Mein Name ist Sebastian Wenzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle.
Hallo alle miteinander.
Und wir sprechen jetzt wieder eine knappe Stunde über die neuen Kinofilme. Wir beginnen mit einem Film, der schon heute vor einer Woche ins Kino gekommen ist, am 25. Juli, nämlich 2:1. Eine deutsche Komödie mit ein bisschen Drama drin. Ich habe ja als erstes, als ich den Titel gehört habe, gedacht, das ist ein Fußballfilm oder zumindest irgendwas mit Sport. Aber mitnichten, damit hat es gar nichts zu tun. Wir befinden uns im Jahre 1990. Der Mauerfall 89 ist schon passiert, aber noch nicht die Wiedervereinigung. Am 1. Juli wurde in der DDR, damals noch souveräner Staat, die Westmark als Zahlungsmittel eingeführt. Im Mittelpunkt stehen hier drei Freunde. Einmal gespielt von der Sandra Hüller, die Marin, ihr Mann Robert, gespielt von Max Riemelt, und der Jugendfreund Volker, Ronald Zehrfeld. Die drei haben auch mal so eine Art Dreiecksbeziehung. Der Volker hat sich dann in den Westen abgesetzt und kommt jetzt zurück nach vielen Jahren, nachdem die Mauer gefallen ist. Und die wohnen in Halberstadt und beobachten wieder immer nachts in so einen alten Bunker von der Volksarmee Lasterreifer. Und sie denken eigentlich, das sind irgendwelche Akten, die da wahrscheinlich vernichtet werden sollen, wo jetzt die Wahrheit drinsteht, was die DDR ihren Bürgern alles angetan hat. Und deswegen wollen sie da einsteigen durch irgendeinen Luftschacht, um sich das mal anzuschauen. Witzigerweise, der Onkel von der Marin arbeitet dort, der Markowski, gespielt von Peter Kurt, und der erwischt die und lässt sie rein. Und dann sehen sie, dass da nicht etwa irgendwelche Akten rumliegen, sondern das ganze DDR-Papiergeld, das ja jetzt nichts mehr wert ist, weil ab sofort ja schon die Westmark gilt. Anfänglich nehmen sie eigentlich mehr aus Jux Geld mit, geben das dann auch der Tochter zum Spielen, und dann kommt irgendwann die Idee, ja, Moment mal, man kann ja noch Erspartes umtauschen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wie viel glauben Sie uns denn, dass man auf dem Konto haben könnte, ohne aufzufallen? Wie viel kann man angespart haben? Der Onkel hat sein Geld nämlich noch nicht angegeben. Das klappt noch ganz gut. Und dann zieht das Ganze immer weitere Kreise, weil man dann plötzlich auch die Idee hat, man könnte doch den volkseigenen Betrieb kaufen, in dem man gearbeitet hat, der jetzt gerade stillgelegt ist.
Dieser Sommer 90, wo in der DDR alles mehr oder weniger etwas drunter und drüber ging, ein ganzer autonomer Staat abgewickelt wurde, und zwar innerhalb von kürzester Zeit, wo niemand so recht wusste, wie geht's weiter, was passiert jetzt. Diese Hausgemeinschaft, die Wohnung von Maren und Robert, wo sich der Volker dann mit einmietet, das ist eine wirklich ganz gute Hausgemeinschaft.
Eine Zeit der Anarchie, also zum Beispiel der Sohn, der schon fast erwachsen ist, der läuft immer rum und sprüht irgendwas an, macht da seine Graffitis, und die Volkspolizei ist hinter ihm her, aber die nimmt eigentlich keiner mehr ernst.
Und dann gibt es eine ganz wunderbare alte Frau, die Käthe, und zwar von der großartigen Ursula Werner gespielt, die Grand Dame des DDR-Theaters. Ich glaube, Ursula Werner war noch nie schlecht in irgendeiner Rolle in ihrem Leben. Und hier ist sie, wie gesagt, wieder ganz großartig. Dann der Martin Brambach noch dabei. Eine wunderbare Besetzung.
In einer kleinen Nebenrolle Olli Dittrich als Westvertreter, der den Ossis jetzt irgendwelche Topfsets andrehen und sogar noch Ostmark annimmt. Natürlich nicht im Verhältnis 2:1, sondern 6:1. Wir hören schon mal rein, hier ein Ausschnitt aus 2:1.
Guten Tag, Frau Jaritzer.
Guten Tag, Herr Jaritzer. Was für ein Herd haben Sie?
Ein Herd?
Dann habe ich genau das Richtige für Sie. Es geht nicht um Kaufen, ja. Ich möchte Ihnen nur etwas ganz Interessantes zeigen. Und zwar dieses exquisite Topfset hier, leicht stapelbar, sind 7 verschiedene Größen, goldabgesetzte Henkel. Das ist wirklich, wirklich edel. Ja, Sie werden sich vorkommen wie in Paris in einer 4-Sterne-Küche so. Und jetzt kommt der Preis, 89,99 Mark. Ja, ich darf kurz reinkommen. Ist Ihre Frau vielleicht nochmal zu sprechen?
Wir haben leider nur einen Haufen Ostgeld, tut mir wirklich leid.
Ja, 1:7 nehme ich auch euer Geld.
Wie? Was?
Na gut, weil du es bist, 1:6. Andere machen dir bestimmt keinen besseren Preis.
Wieso nehmen Sie jetzt das Geld? Wollen Sie mich abzocken oder was?
Nein, ich verdiene schon noch was mit dem Umtauschkurs.
Sie können doch gar nicht mehr einzahlen.
Aber Sie haben noch was?
Ja?
Sie haben ja noch reichlich. Wollen Sie denn noch eins? Für Ihre Oma oder sonst wen?
Ja, ja.
Habe ich mir doch gedacht, dass da noch ein paar Mark unterm Kopfkissen schlummern, was?
So?
Mhm.
Ja, aber mal wirklich, was machen Sie jetzt mit dem Geld?
Naja, wenn man noch keine Angaben gemacht hat, man kann ja noch bis Freitag einzahlen. Es sind noch 3 volle Tage. Und ich bin Wessi, schon vergessen. Ich warte immer bis zum Schluss.
Ja? Ja.
Schlussverkauf quasi.
Ja, ja.
Ja?
Verstehe. Gut, dann danke.
Ja, viel Spaß.
Ja, gut, danke.
Ja, gutes Kochen.
Sag mal, der nimmt noch Geld.
Der nimmt das Geld?
Ja, unser Geld.
Ja?
Ja, dann nehmen wir doch noch Ware.
Wie?
Na, wir nehmen die Waren. Entschuldigung.
Braucht ihr noch was?
Ja, wir könnten so einiges noch gebrauchen, ja.
Ja? Da komme ich nochmal, was?
Ach ja, wie werde ich meine Ostmark los?
Wir kommen da nacheinander auf eine ganze Reihe von wilden Ideen, die wir jetzt natürlich nicht erzählen werden, wie man dieses Ostgeld da noch umtauschen kann. Man muss dazu sagen, Hintergrund der Geschichte ist tatsächlich, dass damals Ostgeld geklaut worden ist aus diesen Lagern. Es ist erst nach 2000 dann endgültig verbrannt oder geschreddert worden. Das war irgendwie zu dem Zeitpunkt so viel, dass sie gesagt haben, das kriegen wir gar nicht hin. Wir schmeißen das jetzt alles da rein und dann verrottet es und dann ist es gut. Und es haben eben tatsächlich Leute da was geklaut. Es ist nie geklärt worden, was mit diesem Geld war. Man hat sich wohl auch nicht sonderlich bemüht, um diesen Fall zu klären. Insofern ist die Geschichte zumindest inspiriert von wahren Begebenheiten. Der Rest ist natürlich erfunden.
Das ist ein Film, der eigentlich in keine Schublade so richtig reinpasst. Auf der einen Seite ist es ein Wendefilm, dann ist es natürlich die Gaunerkomödie, aber er hat auch was von einem Liebesfilm, die Beziehung zwischen den dreien und die etwas stachsige Maren, wieder gut von der Sandra Hüller gespielt. Es ist nicht von dem Niveau, wie die beiden Filme, die auch für den Oscar nominiert wurden und wo sie sich Preise gekriegt hat, Anatomie eines Falls oder The Zone of Interest, ist es natürlich nicht.
Regie geführt hat hier übrigens Nadja Brunkhorst, die ja auch als Schauspielerin bekannt geworden ist. Die erste große Rolle war Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist eher sowas in Richtung Sonnenallee.
Es ist eine wunderbare Sommerkomödie, finde ich, in der Mitte zum Teil ein bisschen Längen drin hat.
Ja, da sind zum Beispiel so Szenen drin, wo du dann minutenlang siehst, wie die alle miteinander in einem Bett schlafen. Also dieses Ehepaar, der Kumpel und die 2 Kinder, wo ich also zu bezweifeln wage, dass ein fast erwachsener Junge dann noch mit seinen Eltern, der kleinen Schwester und dem Freund der Familie ins Bett schlüpfen würde und die dann immer in unterschiedlichen Stellungen, mal quer, mal kreuz, mal übereinander, mal nebeneinander in diesem Bett liegen und das ist dann so minutenlang aneinander geschnitten. Diese verschiedenen Bilder von oben gefilmt und manchmal sitzen sie da und gucken einfach nur in die Landschaft oder es wird so ein bisschen gelabert, ohne dass das jetzt die Geschichte wirklich vorwärts bringt. Also es sind ein paar Längen drin, aber ansonsten fand ich das recht amüsant.
Und wie viele Loras gibst du dem Film?
3,5 bis 4.
Ganz genau, das habe ich auch schon notiert. Schließe ich mich an.
Wir kommen zu den Starts von heute, 1. August, und da fangen wir mit einem Zeichentrickfilm an. Ein klebriges Abenteuer. Daffy Duck und Schweinchen Dick retten den Planeten. Diese Figuren gibt es ja schon seit 1930, bekannt unter Looney Tunes, und rund um Bugs Bunny und Daffy Duck gab es eine ganze Reihe von Kurzfilmen. Jetzt haben sie hier einen ganzen Kinofilm. Und zwar haben durch einen Zufall Schweinchen Dick und Daffy Duck herausgefunden, dass in einer Kaugummifabrik etwas vertuscht wird. Gemeinsam mit Petunia, das ist eine Schweinedame, die in dieser Kaugummifabrik arbeitet, liegt es nun an dem Duo aus Schweinchen und Ente, dafür Sorge zu tragen, die Welt vor Schlimmerem zu bewahren. Wir werden jetzt natürlich nicht erzählen, was da passiert in dieser Kaugummifabrik, weil wir wollen Ihnen ja nicht die Überraschung verderben.
Daffy Duck und Schweinchen Dick sind ja die besten Freunde und sie leben auch zusammen beim Bauern. Und der gute Bauer stirbt, sagt ihnen zum Schluss noch, dass sie auf jeden Fall gut auf das Haus aufpassen müssen, weil das ist ja ihr Zuhause, das sie sonst verlieren würden, weil jedes Jahr kommt eine Inspektion. Dann knallt ein UFO in ihr Hausdach rein. Sie haben natürlich für diesen Riesenschaden kein Geld. Schweinchen Dick hat 1935 das Licht der Welt entdeckt. Und so fängt der Film auch an, wie die beiden noch Babys waren. Es ist ein Stück Kindheit gewesen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Wobei ich auch zu den Menschen gehöre, die stundenlang vor der Klotze schon als Kind saßen. Ich habe dann festgestellt, eine Kollegin neben mir, der ist es so gegangen wie mir und wir haben uns amüsiert. Aber eine andere, die zu dem Zeitpunkt auch gar nicht in Deutschland war, die konnte viel weniger damit anfangen. Für Menschen wie mich ist es natürlich ein Fünf-Kinder-Lorer-Film. Wunderbar animiert auch, entzückend.
Ich sag da jetzt nichts dazu. Ich war jetzt nie so der riesige Fan von Schweinchen Dick und Daffy Duck. Eher Fred Feuerstein.
Die waren etwas später, Sebastian.
Auch, ich bin ja auch einiges jünger als du.
Sag ich ja.
Lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Es ist sehr, sehr spannend auch.
Ebenfalls heute ins Kino kommt der Film Was will der Lama mit dem Gewehr? Englischer Titel ist The Monk and the Gun. Und hier befinden wir uns im kleinen buddhistischen Königreich Bhutan im Jahr 2008. Da hat der König von Bhutan beschlossen, dass es Zeit ist, dass auch sein Land eine Demokratie wird. Er hat angekündigt, abzudanken und bestimmt, dass die Bevölkerung eine demokratische Regierung wählen soll. Die Leute waren davon nicht unbedingt alle begeistert. Man hat dann gesagt, man muss erstmal Probewahlen machen, um denen das beizubringen. Da sollten sie dann einfach zwischen drei Farben wählen, gelb, blau oder rot. Und eine Vertreterin der Regierung ist über Land gefahren, um da Leute zu registrieren bzw. dazu anzuregen, sich zum Wählen registrieren zu lassen. Das hatte dann zum Teil ganz skurrile Szenen zur Folge. Da stehen die zum Beispiel und einer, der kommt und sich registrieren lassen wird, sagt seinen Namen. Ja, Nachname habe ich nicht. Ja, und wann sind Sie geboren? Ja, im Jahr des Hasen. Welcher Hase? Ich glaube, meine Eltern haben gesagt, der König war 15, als ich geboren bin. Und jetzt bräuchten wir noch Tag und Monat. Keine Ahnung. Wir lernen so ein paar Leute in diesem Dorf kennen, in dem das vor allem spielt. Da ist eine Familie. Die Frau soll dieser Regierungsvertreterin ein bisschen bei den Vorbereitungen für die Probewahl helfen. Das größte Problem der Tochter ist, dass sie dringend einen Radiergummi braucht. Und der Vater unterstützt einen der Probekandidaten, was dazu führt, dass die Familie total zerstritten ist, weil seine Schwiegermutter jemand anderen bevorzugt. Und dann gibt es da noch den alten Lama, der eigentlich in einem mehrjährigen Meditationszyklus ist, aber von dieser ganzen Unruhe nicht angetan ist und deswegen beschließt, ein zeremoniell durchzuführen, damit die Welt wieder in Ordnung kommt. Und seinen jungen Assistenten weist er an, ihm zwei Gewehre zu besorgen. Er sagt nicht wozu. Der läuft dann rum und findet dann tatsächlich irgendwo einen alten Mann, der noch irgend so eine uralte Knarre im Stall hatte. Der schenkt ihm das Gewehr. Das Problem bei der Geschichte ist, dass gerade einen Tag vorher ein Amerikaner mit seinem bhutanischen Fremdenführer da war und ihm eine Menge Geld geboten hat, um dieses Gewehr zu kaufen, weil dieses Gewehr stammt nämlich noch aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Wahrscheinlich funktioniert es gar nicht mehr. Und der will das aus historischen Gründen haben, bietet $75.000, worauf der alte Mann sagt, ah, das ist ja viel zu viel, so viel will ich gar nicht. Und während der Übersetzer noch hin und her vermittelt, meint er, ich kann auch 85.000 zahlen. Und der Rentenführer sagt, nee, der will weniger, was der Amerikaner gar nicht verstehen kann. Und dann ist dieses Gewehr eben weg und der Fremdenführer und der Amerikaner versuchen, diesen Mönch dann einzuholen und dem das Gewehr wieder abzuschwatzen. Vor dem Hintergrund dieser ersten Wahl, die tatsächlich 2008 stattgefunden hat, seitdem ist Bhutan eine konstitutionelle Monarchie.
Demokratie ist die Krönung des Bruttonationalglücks. Dieser Satz stammt von Yang Den. Bhutan ist das einzige Land der Welt, wo das Recht auf Glück in der Verfassung verankert ist. Ich muss sagen, es wäre seit etlichen Jahren schon eines meiner Traumziele gewesen. In der Zwischenzeit bin ich zu alt dafür.
Übrigens auch das einzige Land der Welt, das tatsächlich schon klimaneutral ist und weniger CO2 produziert, als es absorbiert, wobei die natürlich auch nicht wirklich Industrie haben oder so.
Ja.
Andererseits darf man das jetzt auch nicht zu sehr als Paradies darstellen. Es gibt da auch eine ganze Menge Konflikte, was so die verschiedenen Volksgruppen anbelangt und wer jetzt tatsächlich die bhutanische Staatsbürgerschaft haben darf und wer nicht. Da gab es auch schon so einige Probleme, wo dann Gruppen rausgeschmissen wurden.
Die Staatsreligion ist natürlich Buddhismus.
Über 98% Buddhisten. Vor Jahrzehnten sind da mal Leute aus Tibet eingewandert und als die dann irgendwann sozusagen das Volk gezählt haben und geguckt haben, wie viel eigentlich da sind, haben sie festgestellt, dass das viel mehr sind, als sie eigentlich wollten und haben die dann mehr oder weniger rausgeschmissen.
Auch nicht so die Insel der Glückselig. Der König hat dann auch erlaubt, Anfang der 2000er, dass sie Fernseher bekamen. Die kannten das ja alles nicht. Und Internet, Wahnsinn.
Im Film kommt das dann auch vor, wie die dann zum Teil zu 20 vor einem Fernseher sitzen und ganz begeistert sich James Bond ein Quantum Trost anschauen. Die dann überhaupt verstanden haben, dass das Fiktion ist, weil dann einer irgendwie sagt, ja, wer ist denn dieser Held? Und ich glaube, er heißt James Bond. Aber die anderen sagen alle 007.
In der Zwischenzeit würde es mich nicht wundern, wenn die Digitalisierung in Bhutan mindestens so weit wäre wie in Deutschland, weil es gibt einige Länder, auch einige Entwicklungsländer, die in der Digitalisierung im Netz besser sind als Deutschland. Der junge Regisseur Paavo Choinyang-Dorji hat es mit sehr viel Humor geschafft, tiefe Einblicke zu gewähren. Es ist sein zweiter Spielfilm. Sein erster war Luana, der zig Preise und Nominierungen bekommen hat. Es ist eine für mich ganz wundervolle und auch geistreiche Komödie.
Es ist unterhaltsam, es ist amüsant. Es hat nicht die Längen wie zum Beispiel vorhin 2:1.
Er hat ganz wenige professionelle Schauspieler, glaube ich, das sind alles Einheimische. Die Großmutter Nai Nai, die ist mit seiner echten Großmutter besetzt.
Das ist die, die nicht einverstanden ist mit der politischen Arbeit ihres Schwiegersohnes.
Und selbst der Lama ist der richtige Lama dieses Ortes. Jedenfalls ist der Film sehr sensibel inszeniert, mit sehr viel Humor.
Konnte auch nur an jemand drehen, der selber von da ist.
Ja, anders wäre es unmöglich. In diesem Film trifft die jahrhundertealte Tradition mit dem Neugeist aufeinander, mit dem Fortschritt.
Das Lustige ist halt im Endeffekt, dass die Leute das Geschenk der Demokratie eigentlich überhaupt nicht zu würdigen wissen.
Weil es lief ja wunderbar.
Jemand, dem das gerade erklärt wird, der sagt dann, ja wieso? Ist denn mit dem König was? Ist der krank? Geht's dem nicht gut?
Wie viele Loras? Ich bin bei 4,5 bis 5 Loras.
Ist okay. Und wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt.
Die Testwahl lief sehr gut. Wir hatten eine Wahlbeteiligung von knapp 98%.
Das gibt's ja nicht. Das ist ein historischer Moment. Warten Sie. Wieso haben fast alle nur gelb gewählt? Sehen Sie doch mal.
Ja, wie es aussieht, hat die gelbe Partei anscheinend über 95%.
Aber keine Partei gewinnt mit 95%.
Als ich die Leute vor der Wahl gefragt habe, welcher Partei sie ihre Stimme geben würden, haben die meisten von ihnen gesagt, dass sie selbstverständlich nur der Gelben ihre Stimme geben würden.
Aber wieso? Madame, wie Sie sicher wissen, ist Gelb die Farbe seiner Majestät des Königs. Wieso ist uns das nicht schon früher aufgefallen?
Nun ja, obwohl sie sich jetzt endlich frei entscheiden dürfen, scheinen die meisten von ihnen die Farbe Gelb noch immer mit dem König zu verknüpfen.
Jetzt haben wir noch einen Film, der heute ins Kino gekommen ist, Tatami. Das ist ein Sportdrama. Es geht um die ehrgeizige iranische Judokämpferin Laila, gespielt von Aryan Mandi. Sie hat das Zeug, bei der bevorstehenden Judo-Weltmeisterschaft in Georgien um Gold mitzukämpfen und gemeinsam mit ihrer Trainerin Mariam, gespielt von Zar Amir Ibrahimi, reist sie zu dieser Weltmeisterschaft, lässt ihren Ehemann Nadar und das gemeinsame Kind im Iran zurück. Als sie in Tiflis angekommen ist, scheint ihr großer Traum endlich zu greifen nahe, nämlich die erste Goldmedaille für den Iran zu gewinnen. Als dann das Turnier beginnt, erhält sie von ihrer Trainerin die direkte Order von der Teheraner Regierung, sie solle eine Verletzung vortäuschen und aus dem Turnier ausscheiden. Grund dafür ist, dass es dazu kommen könnte, dass sie gegen eine Konkurrentin aus Israel kämpfen muss. Der Iran und Israel sind Erzfeinde, wie wir wissen. Und die Schmach einer Niederlage gegen Israel will die Regierung in Teheran keinesfalls riskieren. Das Ultimatum sagt, dass Leyla diesen Anweisungen Folge leisten muss, sonst wird sie als Staatsverräterin behandelt und ihre zurückgebliebene Familie sowie die der Trainerin wären dann Repressalien und Prügelstrafen ausgesetzt. Leyla widerstrebt diese Anweisung. Sie will einfach sich weiterhin ihren großen Traum erfüllen.
Das ist ein unheimlich wichtiger, politisch sehr, sehr brisanter Film. Er ist fantastisch gespielt. Auch Autoren und Regie hat das Team Zar Amir Ebrahimi und Guy Nativ. Das ist eine Exil-Iranerin und ein Israeli. Ich war äußerst gebannt. Der Film ist spannender als viele, viele Krimis. Das Traurige ist, dass das wirklich auf einer wahren Geschichte beruht. Allerdings ging es da nicht um weibliche Judokas, sondern um einen Sportler, Said Molai.
Said Molai hat auch die Weisung bekommen, aus dem Turnier absichtlich auszuscheiden, weil er im Finale auf den Israeli Sagi Muki getroffen wäre. Molai hat sich entschieden, weiterzukämpfen und hat dann schon im Halbfinale verloren. Das heißt, es kam überhaupt nicht zu diesem Kampf gegen den Israeli. Trotzdem hat er sich dann nach Deutschland abgesetzt, ist dann später in die Mongolei gegangen und beim nächsten Turnier ist er für die Mongolei angetreten. Der iranische Judo-Verband wurde übrigens aufgrund des Verstoßes gegen den Ethikcode und die Olympische Charta von Wettbewerben daraufhin ganz ausgeschlossen, weil die gesagt haben, dass der ausscheiden soll.
Leyla hat einen ganz, ganz tollen Mann, mit dem sie ein paar Mal dann telefoniert hat und der an ihrer Seite stand. Wir wollen ja nicht das Ende von wegnehmen. Ja, das ist ein Fünf-Lora-Film.
Und jetzt haben wir noch einen Ausschnitt für Sie aus Tatami.
Hallo? Ich kann dich nicht hören.
Geh irgendwo hin, wo es ruhig ist. Ich muss dir etwas erzählen.
Ist was passiert?
Bitte mach's einfach.
Leute, ich bin gleich wieder da. Ich mach mir langsam Sorgen. Ist alles in Ordnung?
Taheri hat Ganbari angerufen. Er will, dass ich aufgebe, damit ich nicht gegen Shani antreten muss.
Was? Das war ein direkter Befehl von ganz oben.
Diese Schweine, das gibt's doch nicht. Also.
Weißt du, ich lasse das ab jetzt nicht mehr zu. Dieses Mal läuft das anders.
Ich mach nicht mehr, was diese Dreckskerle wollen.
Das musst du auch nicht, Leyla.
Aber sollte ich wirklich die nächste Runde gewinnen, kann es sein, dass sie euch zusetzen. Sei vorsichtig, Nader.
Wenn ich richtig vermute, sind sie sogar schon hier. Auf der anderen Straßenseite parkt ein Wagen. Das sind solche Schweine.
Dann weißt du ja, was zu tun ist.
Damit kommen wir auch schon zu den Starts von nächster Woche, 8. August. Und da haben wir als erstes einen Zeichentrickfilm, eher was fürs jüngere Publikum, 200% Wolf. Das ist die Fortsetzung von 100% Wolf. Hier geht es um den tapferen Pudel Freddy Lupin und der hat eigentlich das Potenzial, irgendwann mal sein Werwolfsrudel anzuführen, aber er wird nicht ernst genommen. Er wäre gerne etwas mehr wolfig, etwas wölfisch.
Richtiger Wolf, ein pinkfarbener Pudel.
Weswegen er eben von den anderen nicht so ganz ernst genommen wird. Ein unvorsichtiger Wunsch verwandelt ihn dann in einen Werwolf. Dadurch wird dann wiederum der Mondgeist Mupu auf der Erde freigesetzt und es droht Chaos zwischen Erde und Mond zu entstehen. zusammen mit seiner besten Freundin, der Straßenhündin Betty, und seinen Hundekumpels muss jetzt Freddy die kosmische Balance wiederherstellen. Und dazu sind natürlich eine Reihe von abenteuerlichen Prüfungen zu bestehen. Ob er jetzt der Versuchung widerstehen kann, die verbotene Wolfsmagie zu benutzen und damit Mupu zurück auf den Mond zu schicken? Auf jeden Fall wird Freddy nie wieder anzweifeln, dass es auch ganz gut ist, ein Pudel zu sein. Wir haben ja schon den 100% Wolf damals besprochen. Der hat uns beiden recht gut gefallen. Ja, Ingrid, wie fandest du diesen zweiten Teil?
Nicht ganz so gut wie den ersten.
Wie so oft bei Fortsetzung.
Ich finde, er hat sehr, sehr lange Szene, alles im Wald. Da hat er mehr etwas Längen. Ansonsten die guten und die bösen Zauberkräfte und sie treffen dann ganz merkwürdige Kreaturen. Er ist spannend. Lustig finde ich die Figur von diesem außerirdischen kleinen Mut. Das ist ein Babymondgeist, der wieder zurück will. Die Animation ist ja sehr reizvoll. Es ist kein amerikanischer Film.
Eine australisch-deutsch-spanisch-mexikanische Gruppe.
Ich finde es sehr liebevoll gezeichnet. Dieser Pudel mit seinen pinken Haaren, ansonsten weiß und oben das Püschelchen, ich finde das schon sehr lustig. Das ist ein kunterbuntes Ensemble sehr fantasievoller Figuren.
Wer in 100% Wolf war und sich gut unterhalten hat, kann sich auch diese Fortsetzung ansehen. Auch wenn es nicht ganz an den ersten ranreicht, glaube ich, dass sie da auch ihren Spaß haben werden.
Ja, bestimmt. Ist ein schöner Film für Kinder.
3 Kinder, Loras, oder mehr?
Ja, können wir schon 3,5 bis 4 geben.
Ich würde jetzt mal sagen 3,5.
Okay.
Ebenfalls am 8. August ins Kino kommt der Film Paris Paradies. Hier spielt Monica Bellucci die Opernsängerin Giovanna Bianchi und die wird fälschlicherweise für tot erklärt. Sie muss daraufhin ernüchternd feststellen, dass kaum in den Medien über ihren Tod etwas gebracht wird. Dann gibt es da noch den Stuntman Mike, gespielt von Ben Aldridge. Der fordert jeden Tag den Tod heraus, während die Teenagerin Marie Cerise, gespielt von Charlene Eman, entführt wird. Und da sie bereits vor der Entführung suizidgefährdet war, vertraut sie sich jetzt ihrem Entführer an. Außerdem gibt es da noch Großmutter Dolores, das ist Rossi de Palma, die einen Pakt eingeht mit Gott. Und dann ist da noch der bekannte Fernsehmoderator Edouard Aymar, gespielt von André Dussolier. Der macht sich aufgrund seiner Kriminalsendung ebenfalls Gedanken über sein sterbliches Dasein. Alle diese Franzosen und Französinnen haben irgendwas mit dem Tod zu tun, kommen mit dem Tod in Berührung und lernen sich dann dadurch kennen.
Das ist ein Episodenfilm. 4 Handlungsstränge, die aber zum Teil was miteinander zu tun haben. Der Film hat mich teilweise sehr zum Lachen gebracht, obwohl er ist so schwarzhumorig. Menschen, die keinen Sinn für schwarzen Humor haben, bitte nicht reingehen. Im Grunde genommen ist der Humor fast englischer Humor. Die sind berühmt für diesen schwarzen Humor, aber es sind natürlich auch sehr berührende Szenen drinnen. Und Monica Bellucci finde ich ganz, ganz wunderbar. Die für viele einstmals schönste Frau des Filmbusiness, die immer noch sehr schön ist und die zu ihrem Alter steht in dem Film. Es sind da Szenen drin, da kriegst du wirklich Gänsehaut.
Regie geführt hat hier übrigens die iranisch-französische Regisseurin Marianne Satrapi, die bekannt geworden ist durch Persepolis.
Das hat die Dame wieder sehr, sehr gut gemacht. Paris ist natürlich auch eine Kulisse. Es ist alles drin in diesem Film. Und das ist bei mir gute 4 bis 4,5 Loras.
Alles klar. Jetzt haben wir noch einen Film, der am 8. August ins Kino kommt, Touch. Das ist eine britisch-isländische Produktion. Hier geht es um einen isländischen Koch, nämlich den Christopher. Und der ist, als die Pandemie beginnt im Jahr 2020, gezwungen, sein erfolgreiches Restaurant in Reykjavik zu schließen. Er fühlt sich, als sei ihm der Boden unter den Füßen weggerissen. Seine Frau ist auch noch verstorben. Er ist jetzt alleine. Und da kommt er auf die Idee, seine Jugendliebe Miko zu suchen, eine Japanerin. Die hat er als junger Mann nämlich in London kennengelernt. kennengelernt. Er fährt dann nach London. Dort hat er vor 50 Jahren als junger Mann ein Auslandsstudium gemacht und sich dann eigentlich auf den mehr aus Jux gemachten Vorschlag eines Freundes in einem japanischen Restaurant um einen Job beworben. Er ist da so eine Art Küchenhilfe erstmal, freundet sich dann so langsam einerseits mit dem Chef an, aber auch mit dessen Tochter, und die beiden kommen sich nach und nach näher. Miko ist dabei gewesen, als die Atombombe fiel, und deswegen hat der Vater immer so ein bisschen Probleme damit, wenn sie eine Beziehung hat, weil er sagt, du darfst nicht heiraten, du darfst keine Kinder kriegen, die könnten geschädigt sein, weil du ja dieser Strahlung ausgesetzt warst. Es kommt dann so, dass von heute auf morgen Vater und Tochter zurückgegangen sind nach Japan und der junge Mann alleine zurückgeblieben ist. Er ist dann irgendwann eben nach Island zurückgegangen. Aber jetzt, nach 50 Jahren, versucht Christopher alles, um Miko wiederzufinden und rauszufinden, was aus ihr geworden ist.
Dazu kommt natürlich noch, dass Christopher selbst einen ärztlichen Befund bekommen hat, der nicht erfreulich ist. Und er weiß, wenn er das jetzt nicht macht.
Der Arzt sagt ihm, wenn sie noch irgendwas zu erledigen haben, dann machen sie es jetzt. Und deswegen macht er das, obwohl jetzt gerade Corona ausgebrochen ist, die Leute eigentlich zu Hause bleiben sollen. Er wird dann ja auch vom Hotel in London mehr oder weniger genötigt auszuziehen, weil er noch der letzte Gast ist.
Es ist so eine berührende Liebesgeschichte.
Es ist Romantik, es ist Drama. Ja. Es spielt aber auch rein diese kulturellen Unterschiede. Also der Isländer, der in London lebt, und die japanische Familie. Er lernt immer mehr über die japanische Kultur und natürlich über das Kochen. Das Wirtschaftsstudium interessiert ihn gar nicht mehr. Er macht ja dann auch später zu Hause ein Restaurant auf.
Ich fand diesen Film sehr, sehr berührend. Quasi, um das unvollendete Kapitel zu beenden, abschließen zu können in seinem Leben. Also das ist ein Film, wo ich dann wieder etwas mit dem Wasser zu kämpfen hatte. Ja, für mich ist das ein Fünf-Lora-Film, ne?
Damit kommen wir zu den Starts vom 15. August. Da haben wir einerseits den Coming-of-Age-Film Didi. Wir befinden uns im kalifornischen Fremont und hier lebt der 13-jährige Chris, gespielt von Isaac Wang. Der hat sich einen Vorsatz genommen für den letzten Monat der Sommerferien, bevor er auf die Highschool wechselt. Er ist ein taiwanesisch-amerikanischer Junge und hat mit kulturellen Differenzen zu kämpfen. Zu seiner Mutter Chung Sing Wang, gespielt von Joan Shen, findet er auch nicht einen wirklichen Zugang. Und jetzt möchte er sich alles beibringen, was seine Familie ihm nicht beigebracht hat. Zum Beispiel, wie man Skateboard fährt, wie man flirtet. Das Ganze spielt eben genauso wie übrigens unser Lama mit Gewehr im Jahr 2008. Chris erlebt dann zum ersten Mal Liebeskummer. Er verliert Freunde, findet neue. Natürlich ist jetzt für ihn alles anders. Der Regisseur Sean Wang hat bisher vor allem Kurzfilme gedreht und das ist jetzt sein Spielfilmdebüt. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Genauso wie seine Hauptfigur in diesem Film ist er als amerikanisch-taiwanesischer Jugendlicher im kalifornischen Fremont aufgewachsen und hat viel von seinen Erfahrungen als Kind von Einwanderern in diese Geschichte einfließen lassen. Der Titel Didi bedeutet übrigens auf Mandarin kleiner Bruder und wird auch gerne von chinesischen Eltern als Kosename für jüngere Söhne verwendet.
Und der kleine Bruder impliziert, dass es eine große Schwester gibt. Vivian und Chris streiten sich oft fürchterlich, plärren sich an, gehen aufeinander los, vor allen Dingen am Essenstisch, was natürlich die Oma, die auch mitlebt in dem Haushalt, fürchterlich findet und dann wiederum der Mutter Vorwürfe macht.
Übrigens, genauso wie in dem Film mit dem Lama und dem Gewehr, hat auch hier wieder der Regisseur seine eigene echte Großmutter als Großmutter besetzt.
Unser Chris klaut seiner Schwester Vivian gerne mal Klamotten, was die natürlich überhaupt nicht toll findet. Chris entdeckt seine große Liebe zum Skateboarden und ist in einer Skateboard-Clique. Das heißt, er ist eben nicht so richtig drin. Er weiß eigentlich gar nicht so genau, wo er hingehört. Ich finde, dass der Regisseur und Drehbuchautor eine wirklich gute Coming-of-Age-Geschichte gelungen ist.
Es geht grundsätzlich um diese Problematik, dass der sich nirgendwo dazugehörig fühlt, dass die Eltern in der Tradition hängen und er aber mit seinen Freunden und Freundinnen nicht genauso umgehen kann, wie es zu Hause gelehrt wird, weil das eben keine sind, die aus Taiwan stammen.
Der Vater ist in Taiwan und arbeitet. Der Vater als Figur fehlt in diesem Falle wirklich sehr für den Jungen. Ja, wie viel gebe ich ihm? Er ist beim Münchner Filmfest nominiert worden als bester Film und hat auch so ein paar Preise gekriegt. Ich würde sagen, so 3 Loras.
3 bis 3,5.
Okay.
Ebenfalls am 15. August kommt ins Kino der Musikdokumentarfilm Paolo Conte alla Scala. Paolo Conte, ein bekannter italienischer Komponist, übrigens auch Maler, geboren 1937, der lebt auch noch.
Sänger nicht zu vergessen, Texter, Arrangeur.
Und der hat letztes Jahr ein Konzert in der Scala gegeben, das wurde mitgefilmt. Es ist ein bisschen Dokumentarfilm und ansonsten vor allem ein Konzertmitschnitt.
In der Geschichte der altehrwürdigen Mailänder Scala gab es noch nie den Fall, dass außerhalb der klassischen Musik etwas präsentiert wurde. Und Paolo Conte konnte im Februar letzten Jahres tatsächlich mit seinen Musikern ein Konzert da geben, das ausverkauft war, ein Riesenerfolg. Conte ist ja sowas wie eine Institution in Italien. Da war er schon 86. Er kommt aus einer guten Familie. Sein Vater war Notar.
Er war übrigens auch Anwalt zunächst. Hat dann im Alter von 37 Jahren sich entschieden, das aufzugeben und sich auf die Musik zu konzentrieren.
Hat aber auch schon während der Zeit immer Musik gemacht und auch schon Lieder geschrieben. Conte hat als Kind Klavierspielen gelernt und dann noch zig Instrumente, unter anderem Posaune. Man fragt sich, was für Instrument spielt Conte nicht.
Im Film sieht man ihn vor allem am Klavier.
Er hat auch für andere Interpreten Lieder geschrieben, arrangiert, zum Beispiel Adriano Celentano, Azzurro oder Una Vesta sui Prati. Und selbst hat Conte dann auch zu singen angefangen. Da war er gar nicht mehr so jung. Seine rauchige, tiefe Stimme finde ich ganz toll und sie passt auch sehr gut zu seinen Kompositionen.
Wie viel Loras geben wir diesem Konzertfilm?
Das ist, wenn man Paolo Conte-Fan ist, natürlich ein 5-Lora-Film.
Wer sich ärgert, dass er oder sie nicht im Konzert war, kann das hier nachholen. Jetzt haben wir noch einen Film, der am 22. August ins Kino kommt. Ein französischer Film, ein typisch französischer Film, nämlich Adieu Chérie, Trennung auf Französisch. In der Hauptrolle sehen wir hier wieder mal Franck Dubosc. Der spielt den Alain und ist wie am ersten Tag verliebt in seine Diane, das ist Catherine Viard, und durchlebt gerade seine 50er ohne große Krisen. Er hat auch den Auszug der Kinder gut überstanden. Diane hat da mehr drunter gelitten. Diese Zeit beginnt für sie mit dem Gefühl, dass sie vor Langeweile oder Angst eigentlich sterben könnte. Für Alain, der zum ersten Mal sieht, dass seine Ehe ins Wanken gerät, ist es jetzt an der Zeit, sich die wichtigsten Fragen zu stellen, nach 30 Jahren gemeinsamen Lebens ein großes Risiko einzugehen. Diane zu verlassen, um die Flamme und die Lust auf ein Wiedersehen zu wecken. Aber es ist ja nicht klar, dass das funktioniert.
Ja, warum er überhaupt auf diese Idee gekommen ist, sie zu verlassen. Es hat natürlich einen Hintergrund. Und zwar, Diane arbeitet in einer Redaktion, schreibt Kolumnen und da ist ein neuer, sehr attraktiver junger Boss, der sie anflirtet. Die anderen in der Redaktion sind natürlich sehr neugierig und wollen wissen, ja, haben die jetzt was miteinander? Um die zu ärgern, vor der Türe, halb auf der Straße schon, tun sie, als küssen sie sich, ist aber nicht ernst gemeint. Und genau da kommt natürlich unser Alain daher. Was der sich denkt, das ist ganz klar. Und dadurch entsteht es dann alles, die Irrungen, Verwirrungen, aber mit der absoluten französischen Leichtigkeit und dem Charme. Den Film, den nur Franzosen so machen können. Das ist eine wunderbare, leichte Sommerkomödie.
Wer französische Komödien mag, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben.
Und das sind auch gute drei Loras.
Wir haben aus diesem Film noch einen Ausschnitt für Sie.
Nein, das ist vollkommen bescheuert.
Verlasse sie doch überhaupt nicht. Ich liebe sie und suche nach einem Weg, sie zurückzukriegen. Sie muss reagieren. Das ist rational, finde ich. Sie soll mich vermissen. Angst habe ich zu verlieren, genau.
Das ist ja noch dümmer. Weiß sie denn auch, was du vorhast?
Nein, wenn sie wüsste, dass ich in 3 Wochen wieder zu Hause bin, hätte sie keine Angst.
Ich habe schreckliche Angst vor dem, was ich nicht kenne, aber noch mehr vor der Langeweile. Gehe ich, verliere ich Alain. Gehe ich nicht, dann verliert er mich.
Das ist riskant.
Mhm, ich weiß.
Das weißt du nicht. Wenn das rauskommt, wird's einen Aufschrei geben. Alain, der attraktive Pianist, kein Bauchansatz und noch volles Haar. Er ist ein Bentley. So einer steht bei uns im Autohaus ganz sicher nicht rum.
Das war's wieder mal für heute. Diese Sendung wird wie immer wiederholt. Heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 Uhr. Dann allerdings nur auf DAB Plus und im Lora Livestream. Sowie samstags früh um 6 und Sonntag um 21 Uhr. Dann nur im Lora Livestream. Sie können uns eine Woche lang nach der Erstsendung als Podcast anhören oder auf freie-radios.net dauerhaft die alten Sendungen nachhören, allerdings ohne die Musikeinlage. Das war's. Wir wünschen jetzt wieder viel Spaß im Kino und wenn Sie Lust haben, gibt's die nächste Sendung am 5. September.
Und ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass vom 24. Juli bis 14. August die 72. Filmkunstwochen München bei uns laufen, in 12 Arthouse-Kinos, unter anderem das Karl-Valentin-Kurzfilmprogramm. Also, Freunde von Karl-Valentin, hingehen. Die Arthouse-Kinos freuen sich. Tschüss miteinander.
Tschüss.